Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Flugzeugabsturz in Iran. Vermutlich sind alle 168 Menschen umgekommen. Mehr Reisefreiheit für Menschen aus Serbien, Montenegro und Mazedonien. Sie sollen bald kein Visum mehr brauchen für Europa, inklusive Schweiz. Autoverkäufe in Europa erstmals wieder im Plus. Ein Grund dafür sind die Verschrottungsprämien in mehreren Ländern. Dann vergeblich gehofft. Die Krankenkassenprämien steigen im Herbst wohl so stark wie angekündigt. Mögliche Sparmaßnahmen kommen zu spät. Um eins dann die Reportagereihe «Das liebe Geld» heute. Ein Millionenbetrüger, seine Geschichte, seine Motive, seine Erinnerungen. Rendezvous am Mikrofon, Claudine Vinzenz. Und zuerst jetzt Roger Brändlin mit dem Nachrichtenüberblick.
Bei einem Flugzeugabsturz in Iran sind nach ersten Berichten vermutlich alle 168 Insassen ums Leben gekommen. Das Flugzeug vom Typ Tupolev sei im Nordwesten des Landes abgestürzt, meldet die amtliche Nachrichtenagentur IRNA. Die Absturzursache ist noch nicht bekannt. Die Maschine der iranischen Gesellschaft Caspian Airways war auf dem Weg von Teheran in die armenische Hauptstadt Jerewan. Bürger aus Serbien, Mazedonien und Montenegro sollen voraussichtlich ab nächstem Jahr ohne Visum in die Staaten des Schengen-Raums, also auch in die Schweiz, einreisen dürfen. Diesen Vorschlag präsentiert die EU-Kommission in Brüssel. Die Balkanstaaten hätten in den Bereichen Passsicherheit und Grenzkontrolle sowie im Kampf gegen die organisierte Kriminalität Fortschritte gemacht, begründet die Kommission. Der Vorschlag der EU-Kommission muss nur noch von den EU-Innenministern angenommen werden. Israel verlangt von der Schweiz eine Erklärung. Der Grund: mehrere Medien berichten, ein hochrangiger Vertreter der Palästinenserorganisation Hamas habe die Schweiz besucht. Nach den Berichten besuchte der Hamas-Vertreter auch andere europäische Länder. Er gehöre zum Politbüro der radikal-islamischen Organisation, zitiert die Nachrichtenagentur SDA die Zeitungsberichte. Im Gegensatz zur EU betrachtet die Schweiz die Hamas im Gazastreifen nicht als Terrororganisation. Das Verhältnis zwischen der Schweiz und Israel ist angespannt, namentlich weil Bundespräsident Merz im April den iranischen Präsidenten Ahmadinejad empfangen hatte. Der Autoabsatz in Europa ist im Juni zum ersten Mal seit 14 Monaten wieder gestiegen. Im vergangenen Monat seien europaweit etwa 1,5 Millionen Fahrzeuge verkauft worden, 2,4% mehr als vor Jahresfrist. Dies teilten der Europäische Herstellerverband und der Deutsche Verband der Automobilindustrie mit. Die Verschrottungsprämien für alte Autos hätten die Geschäfte beflügelt. Am meisten Autos wurden in Deutschland, Italien und Frankreich abgesetzt. In der Schweiz, Norwegen und Island gingen die Verkäufe hingegen weiterhin leicht zurück. In Teheran haben rund 1500 Iranerinnen vor der deutschen Botschaft demonstriert. Der Protest stehe im Zusammenhang mit der Ermordung einer 31-jährigen Ägypterin im deutschen Dresden, meldet die iranische Nachrichtenagentur IRNA. Die Frau war am 1. Juli im Gerichtssaal vom Angeklagten erstochen worden. Sie hatte gegen den Mann Anzeige erstattet und war als Zeugin geladen. Der Täter gelangte mit einem Messer in den Gerichtssaal. Der iranische Präsident Ahmadinejad fordert Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats gegen Deutschland. Wird in der Schweiz jemand wegen einer Straftat zu einer Geldstrafe verurteilt, muss der Tagessatz mindestens 10 Franken betragen. Egal wie tief das Einkommen des Verurteilten ist, dies hat das Bundesgericht entschieden. Es ging um eine psychisch kranke Frau, die von der IV lebt. Sie war in der Waadt wegen Straftaten zu 40 Tagessätzen zu 5 Franken verurteilt worden. Das Bundesgericht entschied, 5 Franken Tagessatz sei nur noch eine symbolische Strafe und widerspreche damit Bundesrecht. Das Inselspital in Bern hat ein neues Strahlengerät für die Behandlung von Krebsgeschwüren in Betrieb genommen. Das Gerät sei bisher erst in den USA eingesetzt worden. Die neue Maschine erlaube es, Krebstumore schneller und präziser zu bestrahlen, betont das Berner Universitätsspital. Besonders geeignet ist das neue Gerät für die Behandlung von tiefer liegenden Krebsgeschwüren. Man habe das Gerät zu einem Spezialpreis erhalten, dank einer Forschungszusammenarbeit mit dem amerikanischen Hersteller. Die heftigen Gewitter zwischen gestern Abend und heute Morgen haben in mehreren Gegenden der Schweiz zu überschwemmten Straßen, Kellern und Garagen geführt. Betroffen war vor allem der Aargau. Im Bernbiet kam es auch zu Stromausfällen und in drei Häusern schlug der Blitz ein, jedoch ohne schlimme Folgen. 4 Jahre nach den verheerenden Unwettern im Kanton Luzern, die auch 2 Feuerwehrmänner das Leben kosteten, hat die Härtefallkommission ihre Arbeit nun abgeschlossen. An Luzerner Privathaushalte, Bauern und Kleinbetriebe wurden zur Behebung von Schäden 2,5 Millionen Franken ausbezahlt, an Gemeinden gingen 4 Millionen. Der Sachschaden im Kanton Luzern belief sich im August 2005 auf über 250 Millionen Franken. Trotz Versicherungen kam es zu Härtefällen mit ungedeckten Schäden, etwa bei Bauern, die das Landwirtschaftsland nicht versichern können. Im Juni sind in den Kantonen Bern und Freiburg insgesamt 26 Schafe von einem Wolf getötet oder verletzt worden. DNA-Analysen lassen nun vermuten, dass es sich immer um dasselbe Tier handelte, einen Wolf aus Italien. Um weitere Verluste zu vermeiden, setzt der Kanton Freiburg nun Herdenschutzhunde ein.
12.36 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen. Serben, Mazedonier, Montenegriner, alle sollen bald ohne Visum in die Schweiz reisen können. Ihre Landsleute hier freut das. Der Bund erwartet keine Einreisewelle. Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen hin oder her. Für diese Prämienrunde kommen sie zu spät, sagen die Krankenkassen. Was machen eigentlich die Warenprüfer der SGS und warum floriert ihr Geschäft trotz Krise? Der Bericht aus Italien, wo Regierungschef Berlusconi Steuersündern verzeihen will, um die Staatskasse zu füllen. Der Bericht aus der Rheinschlucht, wo nach langem Streit der Wanderweg bald keine Sackgasse mehr sein soll. Die Bekenntnisse eines jungen Mannes, der jahrelang zugeschlagen hat, um sich Respekt zu verschaffen. Und um eins in unserer Reportagereihe, wenn nach dem lieben Geld das böse Erwachen kommt. Die Geschichte eines Millionenbetrügers, sein Aufstieg und Fall.
Die Geldgier ist enorm, wenn man das mal erlebt hat. Das ist enorm, die Geldgier. Da schaut das Hirn aus und die Vernunft bleibt stehen. Und ich weiss nicht, was in diesen Menschen vorgegangen ist.
Mehr von diesem Mann von Geld und Gier um eins. Jetzt aber zuerst die Börsenzahlen, die Wetterprognosen und die Verkehrsmeldungen.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.446 Punkten, plus 1,5%. Der Euro wird zu 1.5187 gehandelt, der Dollar zu 1.0806. Das Wetter? Am Nachmittag lockern sich die Wolken von Westen her langsam auf. Besonders im Osten muss aber noch mit einigen Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen steigen heute auf 26 Grad im Norden, im Süden auf 28 Grad. Morgen Donnerstag scheint häufig die Sonne und es wird heiß mit rund 31 Grad. Auf Freitag ziehen aus Westen aber erneut unwetterartige Gewitter auf. Es muss dann mit ergiebigem Niederschlag, Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse staut sich der Verkehr vor beiden Portalen des Gotthardtunnels. Zudem stockt der Verkehr in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und Zürich-Affoltern. Im Tessin ist die alte Straße über den Monte Ceneri zwischen Cadenazzo und Rivera nach einem Unfall gesperrt.
Das sind gute Nachrichten für Serben, Montenegriner und Mazedonier, auch in der Schweiz. Ihre Freunde und Bekannten können künftig viel einfacher zu Besuch kommen, denn sie brauchen bald kein Visum mehr. Die EU-Kommission will die Visumspflicht für Serbien, Mazedonien und Montenegro aufheben und die Schweiz als Schengen-Mitglied zieht mit. Inlandredaktor Dominik Mayer.
Einreisen in die Schweiz ohne Visum. Ab dem 1. Januar nächsten Jahres dürfte dies Tatsache sein für Serben, Montenegriner und Mazedonier. Das freut deren Landsleute, die schon lange in der Schweiz leben. Simo Pavlovic zum Beispiel, den Vizepräsidenten des Dachverbands serbischer Kulturvereine in der Schweiz.
Ja, das bedeutet viel. Also das ist irgendwo ein Weg, wo das Leben normalisiert.
Einfacher werde das Leben ohne Visumspflicht, sagt Simo Pavlovic. Heute sei es mühsam, wenn zum Beispiel serbische Verwandte für eine Beerdigung oder ein Fest in die Schweiz reisen wollten.
War kompliziert und das ist immer das Zeitfrage, oder? Mit Behörde, Bruche, das Normale, Prozedur, das zu machen. Das ist nicht einfach. Das ist immer lang gegangen.
Serben, Mazedonier und Montenegriner dürften künftig während bis zu 3 Monaten ohne Visum in der Schweiz bleiben. Nur zu Besuch allerdings, nicht zum Arbeiten. Was aber, wenn diese Freiheit missbraucht wird? Werden künftig mehr Menschen legal einreisen, dann aber untertauchen und schwarz arbeiten in der Schweiz? Nein, heißt es auf serbischer Seite. Die serbische Botschaft in der Schweiz verweist auf die Erfahrungen mit den osteuropäischen EU-Staaten. Trotz Personenfreizügigkeit habe es hier keine große Einwanderung in die Schweiz gegeben. Auch Simo Pavlovic vom serbischen Dachverein erwartet keine neuen Probleme mit Schwarzarbeit.
Nein, das glaube ich nicht. Die, die das machen, die finden immer das Weg, mit Visum oder ohne. Sie wissen, wie viele Leute hat mit Visum da, wo finden keine Arbeit in der Schweiz.
Auch beim Bund scheint die Angst gering zu sein vor Schwarzarbeitern aus dem Balkan. Eine Einreisewelle werde es nicht geben, sagt Jonas Montani vom Bundesamt für Migration.
Bereits heute und in den vergangenen Jahren war es so, dass sehr viele Personen aus diesen Gebieten mit Visa in die Schweiz gekommen sind und diese Leute werden nun von der Visumspflicht befreit. Wir erwarten eigentlich wegen der Aufhebung der Visumspflicht nicht mehr Personen, die so zu diesem Zweck in die Schweiz einreisen werden.
Kämen die Behörden Schwarzarbeitern aus Serbien, Montenegro oder Mazedonien auf die Schliche, so würden sie rasch ausgeschafft, sagt Jonas Montani.
Es ist da auch festzuhalten, dass also diese Rückübernahmeabkommen gerade mit diesen Ländern bisher sehr gut funktioniert haben und jetzt auch erneuert wurden und wirklich gut funktionieren.
Heute also viel Optimismus rund um die Visumsfreiheit für die 3 Balkanstaaten. Und zunächst einmal eine gute Nachricht für die wahrscheinlich über 200.000 Menschen mit serbischen, mazedonischen und montenegrinischen Wurzeln in der Schweiz und ihren Verwandten in der Heimat.
Eigentlich war die Meinung, dass man das bei den Krankenkassenprämien für nächstes Jahr schon spürt, wenn das Parlament im Herbst weitere Sparmaßnahmen beschließt. Thomas Zeltner, Chef des Bundesamts für Gesundheit, forderte darum, die Krankenkassen sollten 2 Prämien berechnen, eine mit großen und eine mit kleineren Parlamentssparmaßnahmen. Aber daraus wird nichts. Die Krankenkassen berechnen jetzt doch nur 1 Prämie. Die Versicherten haben das Nachsehen. Nathalie Christen berichtet.
Um durchschnittlich 15% würden die Krankenkassenprämien nächstes Jahr ansteigen. Diese erschreckende Prognose löste in der Politik Hektik aus. Der Bundesrat beschloss kurzfristige Sparmaßnahmen, um den Prämienanstieg fürs nächste Jahr zu dämpfen, und das Parlament soll im Herbst noch mehr sparen. Doch das Problem war offensichtlich. Wie sollten die Versicherten schon nächstes Jahr von Kostensenkungen profitieren können, wenn die Krankenkassen ihre Prämien schon bis Ende Juli dem Bund vorlegen müssen, wenn sie also rechnen müssen, ohne die Parlamentsentscheide zu kennen? In dieser Situation sah Thomas Zeltner, Chef des Bundesamtes für Gesundheit, vor gut 2 Wochen einen Ausweg. Er forderte von den Krankenkassen, 2 verschiedene Prämien zu berechnen.
Die Krankenkassen müssen 2 Szenarien im Auge haben. Eines, viele dieser Maßnahmen kommen durch. Und das gibt eine Prämienberechnung, und ein zweites Szenario, ein Teil oder die meisten dieser Vorschläge kommen nicht durch, und das gibt eine andere Berechnung.
Je nach Parlamentsentscheid hätte dann die tiefere oder die höhere Prämienvariante gegolten. Doch daraus wird nichts. Die Rechner der Krankenkassen laufen zwar zurzeit heiß, aber sie werden nur 1 einzige Prämie ausspucken, bestätigt Felix Schneuli, Sprecher des Krankenkassenverbandes Santé Suisse.
Die Prämien selber kommen definitiv nicht 2 verschiedene Prämienvorschläge, weil das einfach zu kompliziert und zu hypothetisch ist.
Dass die Versicherten nur 1 einzige Prämie vorgelegt bekommen im Herbst, liegt jedoch nicht am Widerstand der Krankenkassen. Nein, der Bund selbst krebste offenbar zurück. Das Bundesamt für Gesundheit habe nichts Entsprechendes von den Kassen verlangt, sagt Santé Suisse-Sprecher Schneuli.
In diesem Rundschreiben war keine Aufforderung, 2 Prämienvarianten zu berechnen.
Beim Bundesamt für Gesundheit will man keine Stellung nehmen zu den Gründen. Die Prämien würden so wie immer berechnet, heißt es nur. Hinter den Kulissen hört man, Bundesamtsdirektor Thomas Zeltner sei bei seinen eigenen Leuten auf Widerstand gestoßen. Zu kompliziert, zu hypothetisch seien 2 Prämien. Denn das Parlament könne ja nicht nur sparen oder nicht sparen. Es stehen ihm auch viele Zwischenvarianten offen. Wie auch immer, für die Versicherten heißt dies, kaum hat das Parlament in der Herbstsession über Sparmaßnahmen entschieden, bekommen sie von ihrer Krankenkasse einen Brief mit der neuen Prämie. Mit einer Prämie, die zu hoch ist, sollte das Parlament wirklich sparen. Mitten in der Rezession müssten die Versicherten also zu viel bezahlen. Theoretisch könnten die Kassen zwar auch mitten im Jahr ihre Prämien senken, sagt Santé Suisse-Sprecher Felix Schneuli. Praktisch aber...
Also man muss ja sagen, dass die Krankenversicherer in der Grundversicherung keinen Gewinn erwirtschaften dürfen. Also wenn die Krankenversicherer 2010 zu hohe Prämien einkassieren, dann fließen die in die Reserven.
Mit diesen höheren Reserven könnte man spätere zusätzliche Prämienerhöhungen dämpfen, argumentiert Santé Suisse. Für 2010 aber, so viel ist klar, hätten die Versicherten das Nachsehen.
SGS, das weltweit tätige Genfer Unternehmen Société Générale de Surveillance, ist ein wichtiger Partner im internationalen Handel. Experten der Firma prüfen an Ort und Stelle, etwa an Häfen oder Flughäfen, die Qualität von Waren, bevor diese per Schiff oder Flugzeug zu uns transportiert werden. Im ersten Halbjahr 2009 ist SGS noch leicht gewachsen, hat dabei aber weniger verdient. Thomas Rüst.
Bevor Erdöl in Saudi-Arabien in riesige Tanker gepumpt wird, kontrollieren Experten des Genfer Unternehmens die Qualität des schwarzen Goldes. Und auch in Nordamerika bei den Bauern sind Kontrolleure unterwegs, um sicherzustellen, dass die Qualität stimmt, bevor Sojabohnen auf den Weg in die Futtermittelfabriken geschickt werden. Doch es sind immer mehr auch Konsumartikel, die am Ursprungsort in China oder anderswo geprüft und getestet werden, bevor sie bei uns in den Verkauf kommen. Die Arbeit der Warenprüfer sei zunehmend komplexer geworden, sagt Daniel Bürki, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank.
Diese Warenprüfkonzerne verfügen über Labors, wo sie zum Beispiel Kinderspielzeug testen, wo sie Nahrungsmittel testen, wo sie Handy testen. Also es ist heute in vielen Fällen viel mehr als nur der Kontrolleur, der quasi eine Menge aufnimmt.
Das Genfer Unternehmen hat im ersten Halbjahr noch 255 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das ist ein Drittel weniger als im Rekordjahr 2008. Der Umsatz konnte aber trotz Wirtschaftskrise leicht gesteigert werden. 2,3 Milliarden Franken zahlten Importeure für die Gewehr, ihre irgendwo auf der Welt bestellten Waren in der gewünschten Qualität geliefert zu bekommen. Warum floriert das Geschäft, wenn doch in der Rezession viel weniger Waren hergestellt werden? Daniel Bürki erklärt das so.
Es läuft besser als der Welthandel, weil der Welthandel wird 2009 wahrscheinlich rückläufig sein. Und die Warenprüfer werden Umsatzzuwächse verzeichnen, weil ein immer größerer Anteil des Geschäfts ist gesetzlich vorgeschrieben. Es sind Vorschriften, die eingehalten werden müssen und es ist kein reines Handelsvolumen mehr.
Wenn es immer mehr Vorschriften und Gesetze zu beachten gilt, ist eine unabhängige Institution gefragt, die sicherstellt, dass zum Beispiel Kinderspielzeuge keine giftigen Substanzen enthalten und Elektrogeräte den Vorschriften entsprechen.
Die Bedeutung dieser Konzerne liegt darin, dass sie quasi wie ein neutraler Makler, ein neutraler Prüfer sind und niemandem Rechenschaft schuldig sind.
Das Genfer Unternehmen hofft, von den gestiegenen Anforderungen an die Qualität von Waren auch in Zukunft zu profitieren und rechnet damit, dass auch im zweiten Halbjahr trotz Krise ein Umsatzwachstum erzielt wird.
Mit der Wirtschaft in Italien geht es immer stärker bergab. Für dieses und nächstes Jahr sagt das italienische Finanzamt beim Wirtschaftswachstum ein Minus von 5% voraus und die Staatsverschuldung droht auf 120% zu steigen. Mit anderen Worten, die Regierung Berlusconi braucht dringend Geld. Darum will sie auch eine neue Steueramnestie erlassen. Steuersünder, die ihr Geld im Ausland vor dem Fiskus versteckt haben, sollen ihre Vermögenswerte nach Italien zurückbringen und so helfen, die leeren Staatskassen zu füllen. Im Gegenzug wird ihnen Straffreiheit gewährt. Aber dem Vorhaben bläst ein steifer Wind entgegen. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Seit Wochen tüftelt Italiens Finanzminister Giulio Tremonti an einem neuen Scudo Fiscale rum, also einer neuen Steueramnestie. Die Hoffnungen des mit leeren Kassen kämpfenden Ministers, einen Teil der im Ausland liegenden Vermögenswerte, die nicht versteuert sind, wieder ins Land zu holen. Fachleute schätzen, dass rund 500 Milliarden Euro außer Land geschafft wurden, um so dem tatsächlich ziemlich hungrigen italienischen Fiskus zu entgehen. Und genau auf diese Riesensumme hat es Tremonti abgesehen. Er will den Steuerflüchtlingen anbieten, ihr Vermögen gegen eine milde Strafe von 5% wieder nach Hause zu bringen. Das soll ihr Gewissen erleichtern und, so Medienberichte, 3 bis 4 Milliarden Euro in die klamme Kasse von Tremonti spülen. Zudem sollen die Banken Italiens mit 60 bis 100 Milliarden Euro an zurückgeführten Fluchtgeldern gestützt werden. Ein willkommener Zustupf. Der Haupthass der Fluchtgelder soll übrigens in der Schweiz lagern. Rund 300 der vermuteten 500 Milliarden Euro sollen nach italienischen Angaben in der Schweiz aufgehoben sein, hier vor allem im Tessin. Es ist bereits die dritte Steueramnestie Italiens in nur 8 Jahren. Sollte sie denn noch tatsächlich kommen, die Berlusconi und Tremonti aufgleisen. Sie wissen deshalb, dass dieses Instrument langsam abgestumpft ist. Denn viele Italiener warten einfach ab oder schaffen munter weiter Vermögenswerte ins Ausland. Irgendwann gibt es bestimmt wieder eine Amnestie, sagen sie sich. Im Wissen darum wollte Giulio Tremonti, vermutlich mit Segen von Silvio Berlusconi, dieses Mal noch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur gewöhnliche Steuerhinterziehung sollte straffrei bleiben, abgesehen von einer lächerlich kleinen Nachsteuer. Dieses Mal sollten auch jene Subjekte, die ihre Gelder aus einem betrügerischen Konkurs ins Ausland in Sicherheit gebracht haben, wieder mit weißer Weste dastehen können. Hauptsache, sie bringen das Geld wieder heim. Die Not des Giulio Tremonti muss groß sein, dass er gar Schwerkriminelle in der Finanzwelt amnestieren lassen will. In kaum einem anderen entwickelten Land wäre derartiges möglich. Umso aufgebrachter reagierte Antonio Di Pietro, jener Staatsanwalt, dessen Ermittlungspool Anfang der 90er Jahre das Korruptionssystem der alten Partitokratie zum Einsturz gebracht hatte.
Una nuova legge con cui tutti coloro che hanno commesso reati di tutti i tipi.
Hier wird ein Gesetz ausgearbeitet, das all jenen erlaubt, ihre Gelder heimzubringen, die verschiedenste Verbrechen begangen haben. Das alles unter dem Deckmantel, dass der Staat Geld braucht.
Come c'è bisogno in Italia, allora si può tranquillamente farla passare liscia ai delinquenti.
Tremonti wird den umstrittenen Passus in seiner Steueramnestievorlage abändern müssen. Nicht wegen der Opposition oder sonst wem in Italien, sondern wegen Brüssel. Die EU, die den Vorschlag prüft, hat diesen Abschnitt gestrichen. Ersatzlos. Jetzt ist Tremonti daran, eine EU-konforme Steueramnestie auszuarbeiten.
Die Vorderrheinschlucht im Bündner Oberland, man sagt ihr auch Schweizer Grand Canyon. Diese spektakuläre Schlucht wurde vor über 30 Jahren als eines der ersten Naturmonumente unter nationalen Schutz gestellt. Bis heute gibt es keinen durchgehenden Wanderweg durch die Vorderrheinschlucht, zur Freude der Naturschützer, zum Verdruss aber der Wandererinnen und Wanderer. Jetzt aber soll das fehlende Wegstück gebaut werden. Die Rheinschlucht wird für Fußgänger und auch für Velofahrer geöffnet. Graubünden-Korrespondentin Ricarda Simonet hat einen der Initianten des neuen Wanderwegs in die Vorderrheinschlucht begleitet.
Ah, ist ein unschöner Punkt hier.
Als hätte er alles um sich herum selber erschaffen, so stolz präsentiert Christian Theus, der Präsident des Vereins Rheinschlucht, einen der 3 neuen Aussichtspunkte. Wir sitzen oberhalb der Straße auf einer Holzbank unter einem Baum, exponiert auf einem Felsvorsprung gut 300 Meter über dem Vorderrhein. Ein sehr romantisches Plätzchen. Wie eine Modelleisenbahn zieht die Rätische Bahn dem Fluss entlang. Dort unten soll dann auch der Wanderweg entstehen, auf einem letzten rund 8 Kilometer langen Stück zwischen Versam und Reichenau-Taminz. Er führt durch unberührte Natur.
Es hat die verschiedensten Orchideen, Türkenbund, Feuerlilien. Im Frühjahr ist natürlich, hat es auch Blumen, die nicht streng geschützt sind, aber es ist eine Pracht. Es sind auch etwa 300 verschiedene Falterarten, Schmetterlinge, die es hier in dieser Schlucht gibt, wirklich super.
Umweltschützer wehrten sich gegen den Weg mit den Aussichtsplattformen. Jäger fürchteten um ihr Revier und es gab Diskussionen. Die Kritiker jedoch sind verstummt. Zusammen mit dem Amt für Jagd und Fischerei wurde nämlich eine Kompromisslösung gefunden. Lieber Wanderer und Biker kanalisiert auf einem ausgeschilderten Weg, als überall zwischen Brutplätzen und blühenden Rheinauen. So das Fazit, sagt Christian Theus.
Auch wenn ich Jäger bin, diese Schlucht gehört nicht nur mir, die gehört eben uns allen. Und es hat auch für alle Platz.
Platz für Kanus, Schlauchboote, Wanderer, Biker, Jäger und Autotouristen, die der alten Versammerstraße entlangfahren und für kurze Fotostops nun perfekte Aussichtspunkte haben. Mit einem Massenandrang rechnen die Verantwortlichen jedoch nicht. Zusammen mit der Region Flims-Laax wolle man jedoch dafür werben. Die Sommergäste sollen aber vor allem den kleinen Dörfern mehr Leben einhauchen, erhofft sich Christian Theuss. In dem Verein Rheinschlucht hätten sich alle 11 Gemeinden entlang dieses Rheinstücks zusammengeschlossen, was allein schon als historisches Ereignis zu werten sei, schmunzelt Christian Theuss. Dadurch sei die Realisierung des 2 Millionen teuren Wanderwegs nach gut 20 Jahren Arbeit überhaupt möglich. Finanziert wird er von den größeren Gemeinden, der Schweizer Berghilfe und dem Kanton. Kernstück bildet eine 100 Meter lange Hängebrücke von Trin Station nach Bonaduz, die im Frühling fertiggestellt werden soll.
Wir haben sämtliche Abklärungen und Bewilligungsverfahren durchgeführt, von Beizug der Vogelwarte, Sempach über die Frage vom Hochwasser, das hier auftreten kann und so weiter. Also alle Fragen sind geklärt und es liegen alle Bewilligungen vor.
Nur an einem Felsstück beißen sich die Geologen und Ingenieure noch die Zähne aus. Dort, wo die Bahn kurz im Tunnel verschwindet, muss wohl ein Steg an die Felswand gehängt werden. Mit diesem rechnet Christian Theuss deshalb auch erst in 2 Jahren. Ab dann wird es möglich sein, die Rheinschlucht, die Ruinalta, wie sie auf Romanisch heißt, in 3 bis 5 Stunden zu durchwandern. Von oben, von dem Aussichtspunkt, an dem wir sitzen, lässt sich schon jetzt gemütlich verweilen. Naturerbe, wohin das Auge reicht. Unten der Rhein, der sich während 10.000 Jahren nach dem Flimser Bergsturz wieder ins ursprüngliche Bett gefressen hat. Und oben die Glarne Hauptüberschiebung, Tectonic Arena Sardona, der UNESCO.
Nicht erst seit den Gewaltexzessen von Schweizer Jugendlichen in München ist Jugendgewalt ein Thema, das viele beschäftigt. Wie hält man Jugendliche davon ab, anderen Menschen Gewalt anzutun? Wie bringt man ihnen bei, Grenzen zu respektieren? Am Kongress für Kinder- und Jugendförderung in Engelberg ist der Workshop eines jungen Mannes auf Interesse gestoßen, der sagt, dass für Jugendliche Gewalt manchmal halt doch eine Lösung sei, der Bericht von Andrea Keller.
Philipp Frey hat selber jahrelang zugeschlagen, zog mit seinen Skinhead-Kumpels um die Häuser, um Leute zu verdreschen. So, erzählt Philipp Frey, verschaffte er sich als eher scheuer Junge die Aufmerksamkeit der Erwachsenen und den Respekt seiner Gruppe.
Ein Jugendlicher kann gewisse Probleme mit Gewalt durchaus lösen. Er will sich abreagieren in einer Schlägerei, geht das wunderbar. Langzeitlich sicher keine sinnvolle Strategie. Kurzfristig funktioniert es für den Jugendlichen allerdings sehr gut.
Als eines seiner Opfer sein ehemals bester Schulfreund war, hatte Philipp Frey genug. Vor 7 Jahren stieg er aus der rechtsextremen Szene aus.
Mir ging es darum, zu einer Gruppe zu gehören, dabei zu sein und weniger um politische Inhalte. Von daher war für mich auch der Ausstieg vom Ideologischen her sehr einfach. Was es allerdings geheißen hat, war schon eben dieses Gruppengefühl zu verlieren wieder und sich neu aufbauen zu müssen auf eine andere Art.
Der Aufbau einer eigenständigen Identität dauere bis heute an. Geholfen hat dem heute 24-Jährigen sein Beruf. Er, der unmögliche Jugendliche, wechselte die Seite, wird ausgerechnet Jugendarbeiter und baut die Fachstelle vertikal auf, gegen Rassismus und Jugendgewalt.
Ich habe die Hilflosigkeit der Gesellschaft sehr stark erlebt, mit Jugendlichen mit gewalttätigem Hintergrund umzugehen. Ich wurde selber eigentlich von der Gesellschaft auch ausgegrenzt, wie ich selber andere ausgegrenzt habe. Aber auch erlebt, wie es ist, von den Lehrern, von Sozialarbeitern aufgegeben zu werden, weil sie mit meiner Art zu denken, zu reden nicht umgehen konnten. Und da ich diesen Vorteil heute habe, das mal erlebt zu haben, kann ich solchen Menschen auch besser helfen. Wie kann man mit Jugendlichen umgehen, die sich selber zur rechtsextremen Szene oder zur gewalttätigen Szene zählen?
Im Workshop in Engelberg rechtfertigt Philipp Frey seinen Umgang mit Jugendlichen immer wieder mit eigenen Erfahrungen. Diese Authentizität kommt bei den Teilnehmern gut an. Es sei, sagt Brigitta Javurek von der AIDS-Hilfe Schweiz beispielsweise, ein nötiger Kontrapunkt zu all der grauen Theorie.
Er ist für mich jetzt jemand, der halt genau solche Erfahrungen gemacht hat und irgendwie denke ich, hoffe ich, wünsche ich mir, genau solche Geschichten eben nicht ausblenden. Ich habe eigentlich das Gefühl, man hat viele so theoretische Ansätze, die aber zu wenig greifen. Es muss wie tiefer gehen.
Pfannenfertige Konzepte und Erfolgsgarantien verteilt Philipp Frey jedoch nicht. Er liefert vielmehr Denkanstöße. Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen macht er sich stark für eine positive Grundhaltung gegenüber Jugendlichen, und zwar auch dann, wenn man ihre Einstellung nicht verstehe und ihr Handeln verurteile und bestrafen müsse.
Ich finde es wichtig, solche Jugendlichen ernst zu nehmen, auch ihre Bedenken, ihre Argumente ernst zu nehmen, nicht sie widerspruchslos zu akzeptieren oder abzunicken, aber sie in der Diskussion als gleichgestellten Partner ernst zu nehmen.
In Schlägergruppen und rechtsextremen Kreisen würden die Jugendlichen nicht als Persönlichkeiten ernst genommen, sondern nur als Figuren, die eine Rolle spielen. Und hier liege die Chance der Gesellschaft. Wenn Jugendliche sich außerhalb dieser Gruppen ernst genommen fühlten, könnten sie einen Weg herausfinden. Schließlich, so der geläuterte Schläger, hätten alle die Chance auf einen Neuanfang verdient.
Andrea Keller.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.